Wir sind in Kiel. Bis hierhin führen die Spuren der Weimarer NS-Zeit. In einer Erdgeschosswohnung treffen wir Kirsten Freienstein und ihren Lebensgefährten Jens Nielsen. Es gibt Tee und selbstgemachte Kekse. Die Wohnung steht voll mit Büchern über das Mittelalter und die NS-Zeit. Kirsten möchte, dass ihre Geschichte erzählt wird. Die Geschichte ihrer Auseinandersetzung mit dem Erbe des Großvaters. Selbst vors Mikrofon will Kirsten allerdings nicht. Das übernimmt ihr Partner Jens Nielsen.
Frauen in der Familie Freienstein hatten keine besonders herausgehobene Rolle. Also hatten sich eher leise, zurückhaltend, still zu verhalten, nicht ihre Meinung zu vertreten. Und dagegen kämpft Kirsten zum Teil heute immer noch an. Vielleicht mit einem Grund, ne, warum sie sich selber auch nicht äußern will, weil dieses Rollenbild der Familie aufzubrechen, ist nicht ganz ohne, wenn das schon seit Generationen so geführt wird.
Kurzer Hinweis. Das verquere Frauenbild, das es Kirsten so schwer macht, selbst zu sprechen, hat viel mit der Geschichte zu tun, um die es hier gehen soll. Wir haben aber natürlich auch mit Kirsten selbst gesprochen, ohne Mikrofon. Und natürlich hat Kirsten die Geschichte, die wir hier erzählen, vorher gegengelesen und abgenommen. Jens spricht hier also über Kirsten, aber immer mit ihrem Einverständnis. Zurück zur Geschichte. Die beginnt nicht mit dem Großvater, den hat Kirsten nie kennengelernt. Er starb lange vor ihrer Geburt. Sie beginnt mit Kirstens Verhältnis zu ihrem Vater. Das ist nämlich nicht so einfach. Es sind diese seltsamen Rollenbilder, die ihr immer wieder vorgelebt werden und in denen sie sich eigentlich nicht wiederfindet. Dazu der Anspruch, hart zu sein gegenüber sich selbst und anderen, diese Fixierung auf beruflichen Erfolg, der Glaube an die eigene Besonderheit. Kirsten will wissen, warum ihr Vater so ist, wie er ist.
Irgendwann war der Punkt, wo Kirsten und ich dann zusammen gesagt haben, lass uns doch da mal gucken, ja.
Mit Jens hat Kirsten einen Partner gewählt, der nicht besonders gut in das Weltbild ihrer Familie passt. Einen, der wenig auf bürgerliche Wertvorstellungen gibt, der sich selbst einen verlotterten Pädagogen nennt und der einen Mittelalterfimmel hat. Jens hat es sich schon früh zur Aufgabe gemacht, in seiner Heimat Nazi-Biografien aufzudecken. Damit hat er sich teilweise ziemlich unbeliebt gemacht. Zu dem Zeitpunkt, als Kirsten anfängt, über das Verhältnis zu ihrem Vater nachzudenken, leben sie und Jens schon lange zusammen, haben sich ein eigenes Leben aufgebaut, eine Tochter zur Welt gebracht.
Kirsten ist Psychologin von der Ausbildung und Berufung her und ich bin Pädagoge. Und es machte für uns von jeher Sinn, systemisch zu gucken. Ne, ob das wirklich in unserer Zeit angefangen hat, das Problem, oder ob man auch mal früher gucken müsste. Wie weit geht das eigentlich nach hinten so? Gibt es da Zusammenhänge?
Kirsten fängt also an, Fragen zu stellen.
Sie hatte ursprünglich zu der einen Tante, zumindest dem dazugehörigen Onkel, ein sehr gutes Verhältnis und hatte gedacht, sie könnte sich vertrauensvoll an ihre Tante und ihren Onkel wenden und hat eben auch diese Frage gestellt, wie kann es dazu kommen, dass ich solche Schwierigkeiten mit meinem Vater habe? Was war in der Vergangenheit? Was weißt du darüber? Und in dem Zusammenhang kam eben auch auf das Thema Waldemar Freienstein zu sprechen.
Waldemar Freienstein, das ist der Name ihres Großvaters. Der starb, wie gesagt, viele Jahre vor Kirstens Geburt überraschend an einem Herzinfarkt, mit gerade einmal 64. Kirsten weiß so gut wie nichts über ihn. Ein guter Arzt soll er gewesen sein, erzählt die Tante. Dass er nach dem Krieg eine eigene Praxis eröffnet und dort bis zu seinem Tod praktiziert hat. Über die Zeit davor, über den Nationalsozialismus, will sie nicht sprechen.
Es fällt auf, wenn über einen Menschen nicht gesprochen wird oder zu wenig gesprochen wird. Und wenn, erschien er als so eine Art Lichtgestalt, dass man also gar keine konkrete Vorstellung von ihm haben konnte, sondern er muss was besonders Tolles, was besonders Schlaues, was besonders Ehrgeiziges, Erfolgreiches, sonst wie gewesen sein. Und an unseren Vater lassen wir nichts kommen. Und das fällt auf.
Die Antworten, die Kirsten und Jens von der Tante bekommen, sind also ziemlich unbefriedigend. Und die beiden fragen sich, kann es wirklich sein, dass der Opa während der NS-Zeit einfach nur ein guter Arzt gewesen ist? Und warum spricht die Tante eigentlich nicht über das, was ihr eigener Vater, Kirstens Opa, damals genau gemacht hat? Mein Name ist Raphael Jouvet und ihr hört Weimar NS Musterstadt, Podcast des Museums Zwangsarbeit im Nationalsozialismus. Und das hier ist Teil 2. Einfach nur ein guter Arzt?
Das ist ja Nachkriegsthema für die gesamte deutsche Gesellschaft, West wie Ost. Lieber nicht drüber reden. Die Enkelin kümmert sich gerade um ihren Opa, nicht die Kinder. Du lernst in den Familien nicht nachzufragen. Ja.
Das hier ist der Historiker Justus H. Ulbricht, den ihr schon aus der ersten Folge kennt.
Kürzlich sagte meine Cousine, die ist jetzt in den 80ern, meine Eltern wollten Untertanen, keine Kinder. Und genau das stimmt. Das waren Untertaneneltern. Viele von denen, es gab auch die anderen, aber viele von denen hatten das gelernt. Gehorchen, Ordnung, also die ganzen typischen angeblich deutschen Tugenden. So pünktlich wie die Deutsche Bahn, könnte man heute sagen. Also Ordnung, Sauberkeit, Fleiß, Gehorsam, keine Diskussion, einfach machen. Ja, das haben die inkorporiert und haben das dann einfach weitergemacht. Das war für den Aufbau der Nachkriegsgesellschaft super. Die haben keine kritischen Fragen gestellt und keiner hat genau nachgefragt. Bis zur Enkelin.
Und dann haben wir genau geguckt, wo hat er gearbeitet, welches Archiv ist dafür zuständig, können wir da selber hin, müssen wir da anschreiben, wer hat dazu geforscht, wo gibt es schon nachlesbare Quellenmaterialien und so weiter. Und erst als wir die Entnazifizierungsunterlagen, die viel Lobhudelei enthielten, vorliegen hatten, da stellten wir fest, okay, es gibt Lücken. Es gibt, das ist das, was ich als Stille beschrieb. Es gibt Sachen, die nicht gesagt werden, so. Und da wollten wir ran.
Diese Unterlagen, von denen Jens Nielsen spricht, stammen aus einem Prozess, der nach dem Krieg gegen Waldemar Freienstein geführt wird. Wie viele andere wird er aufgrund seiner Stellung im NS-Staat angeklagt. Er muss sich vor einer sogenannten Spruchkammer verantworten. Die Akte zu diesem Entnazifizierungsprozess kann jeder einsehen. Sie liegt bis heute im hessischen Hauptstaatsarchiv. Darin ist das ganze Verfahren gegen Freienstein dokumentiert. Der Prozess findet allerdings erst ziemlich spät statt, im Januar 1949. Viele Gerichte schauen damals nicht mehr so genau hin. In Freiensteins Akte geht es fast ausschließlich um seine Zeit in Weimar. Dort hat er als Amtsarzt das Gesundheitsamt geleitet. Zahlreiche persönliche Gutachten über ihn zeichnen ein durchweg positives Bild. Von einem, der einfach nur ein guter Arzt sein wollte. Es ist eine sehr lange Liste. 21 Menschen setzen sich für Freienstein ein, darunter zahlreiche wichtige Personen aus der Weimarer Stadtgesellschaft. Die Leiterin des Kinderkrankenhauses, ein bekannter Schauspieler, der Leiter einer Weimarer Oberschule.
Man spricht ja bei diesen ganzen Gutachten von sogenannten, ja, ich weiß gar nicht, wie man es positiv ausdrückt, ich nenne das mal Persilscheine, wird das offiziell, glaube ich, genannt. Das heißt, eine ganze Menge Leute, die in seinem Leben beruflich oder privat mit ihm zu tun hatten, schreiben über Dr. Waldemar Freienstein das Allerpositivste.
Ein Zeuge erscheint sogar persönlich, Gerhard Kloß, ehemaliger Direktor der Landesheilanstalt in Stadtroda. Zum Zeitpunkt weiß das Gericht nicht, welches dunkle Geheimnis die beiden Männer verbindet. Der Zeuge Kloß lobt Freienstein in höchsten Tönen, beschreibt ihn sogar als einen Kritiker der Innenpolitik des sogenannten Dritten Reichs, der durch seinen Widerstand seine Position als Amtsarzt gefährdet haben soll.
Persilschein, das sind Kumpaneien, ja. Denn wenn du den ans Messer legst und sagst, ja, der hat aber dann das gemacht, dann sagt der andere, da weiß ich aber auch noch was, der hat nämlich das und das und das gemacht. Das willst du nicht. Also gibt man sich gegenseitig einen Freibrief, die berühmten Persilscheine, nach einem Waschmittel benannt. Man wäscht sich rein. Und dann bleiben ein paar Täter übrig, da hilft kein Persilschein, da weiß man genau, alle anderen sind damit entlastet und machen dann weiter.
Die Spruchkammer stützt damals jedenfalls ihr Urteil auf die Aussage von Kloß. Zusammen mit den eidesstattlichen Erklärungen ergebe sich das Bild eines Arztes, der sich, Zitat, in keiner Weise aktivistisch für den Nationalsozialismus einsetzte. Es ist ein typisches Urteil für die damalige Zeit. Deutschland ist mit dem Wiederaufbau beschäftigt. Gut ausgebildete Fachleute fehlen überall. Die Justiz ist in den meisten Fällen nicht mehr allzu gründlich.
Sie haben überprüft und aus irgendeinem Grund schien das Interesse irgendwann verloschen zu sein, dem weiter hinterherzulaufen. Da ist Freienstein kein Einzelfall. Die brauchten die Leute, ne? Ärzte wurden dringend gebraucht, Juristen, Journalisten, was auch immer. Die hat man einfach in ihre alten Posten wieder eingesetzt. So auch Freienstein.
Der wird als minderbelastet eingestuft und zu einer geringen Geldstrafe verurteilt. Schon bald nach seiner Verurteilung fängt er wieder an zu arbeiten. Er öffnet eine eigene Praxis in Westdeutschland und lebt ganz unbescholten sein Leben, bis er 1967 an einem Herzinfarkt stirbt. Soweit, so normal. Beim genauen Blick auf die Akte ist Kirsten und Jens allerdings schnell klar, dass das alles irgendwie nicht zusammenpasst. Die hohe Stellung im Parteiapparat der NSDAP, die leitende Position im NS-Gesundheitswesen, die seltsam einstimmigen und durchweg positiven Entlastungsschreiben? Auch der Staatsanwalt schätzt die Lage damals völlig anders ein. In seiner Klageschrift schreibt er, dass Freienstein aufgrund seiner politischen Positionen im NS-Staat eigentlich zu den Hauptschuldigen zu zählen sei. Das alles kommt Kirsten und Jens damals ziemlich verdächtig vor.
Das war tatsächlich unser Anfangsverdacht.
Mit Hilfe der Unterlagen und Zeugenaussagen aus den Entnazifizierungsakten können Kirsten und Jens Freiensteins Karriere jedenfalls relativ genau rekonstruieren. Aufgewachsen in Dillingen in der Nähe von Augsburg, Studium der Medizin. Sein Staatsexamen wird mit sehr gut bewertet, anschließend promoviert er und arbeitet an verschiedenen Orten als Assistenzarzt. 1931 trifft Freienstein dann eine wichtige Entscheidung. Er geht nach Thüringen. Im Landeskrankenhaus Rudolstadt fängt er als Assistenzarzt an. Freienstein ist jetzt mitten im Einflussgebiet von Gauleiter Fritz Saukel, nur 40 Kilometer von Weimar entfernt.
Er wusste sicherlich, in welches Reichsland er geht, 1931. Ja? Ein Reichsland, was auf dem Weg war zu kippen, das wusste er.
Bei der letzten Landtagswahl haben die Nazis in Thüringen über 11% der Stimmen bekommen und sitzen nun im Landtag, mit Saukel als Fraktionsleiter. Über ein Jahr lang ist die NSDAP sogar an der Regierung beteiligt. Gemeinsam mit den bürgerlichen Parteien bildet sie eine Koalition gegen die Arbeiterparteien SPD und KPD. Auch einen Minister kann die NSDAP in dieser Zeit stellen, zum ersten Mal in der Weimarer Republik. Es ist der fanatische Nationalsozialist Wilhelm Frick.
Ja, der Schock ist ja, als man hier den Wilhelm Frick zum Innen- und Volksbildungsminister macht. Und damit hat er eben ein Schlüsselministerium in der Hand, wo er ganz viel Geld verteilt oder eben wegnimmt, je nachdem. Innen- und Volksbildung heißt, er hat die Polizei und er hat die Schule. Und das sind genau die Drehmomente, mit denen man versucht, die Machtverhältnisse zu verändern. Ja? Also die Schulpolitik heißt, die Lehrpläne werden geändert, bestimmte Lehrer auch an der Universität werden eher rausgedrängt oder eben gar nicht mehr eingestellt. Und in der Polizei wird geguckt, dass die Anzahl der republiktreuen Polizisten nicht unbedingt wächst, aber die der Reichstreuen steigt. Das Reich muss erst noch kommen, ja. Also man macht über Personalpolitik und Finanzpolitik und Bildungspolitik versucht man, das Land zu drehen in Thüringen. Und das gelingt ja auch.
Frick macht in seinem Jahr als Minister das, was später überall in Deutschland passieren wird. In enger Zusammenarbeit mit dem Fraktionsführer Saukel betreibt er einen radikalen Umbau der Institutionen. Er tauscht Beamte aus. An die Universität Jena beruft er den umstrittenen Rasseforscher Hans F. K. Günther, besser bekannt als Rasse Günther. Auch gegen Kulturinstitutionen geht er vor. Die Leitung der Weimarer Kunstschule, vorher bekannt als das staatliche Bauhaus, gibt er an den Reaktionären Paul Schulze-Naumburg. Frick lässt pazifistische Theaterstücke und Filme verbieten. Im Weimarer Stadtschloss müssen auf seine Anweisung moderne Gemälde abgenommen werden.
Also da kommt energetisch schon eine Menge zusammen irgendwie, wo man denkt, okay, da ist was Besonderes, was sich da zusammenbraut. So. Das wird Waldemar Freienstein zu seiner Zeit auch schon so wahrgenommen und genutzt haben.
Als Freienstein nach Thüringen kommt, ist Frick bereits nicht mehr im Amt. Wenige Monate zuvor hat sich die Regierung nach einem Misstrauensvotum der SPD aufgelöst. Die bürgerliche Koalition versucht nun, das Land ohne die NSDAP als Minderheitsregierung weiterzuführen. Das ist jedoch kaum möglich, auch weil Saukel im Weimarer Landtag durch aggressive Reden und Provokationen die parlamentarische Arbeit sabotiert. Einmal kommt es sogar zur Schlägerei. Es ist klar, dass es Neuwahlen geben muss. Der Schaden, den Frick, Saukel und ihre Gefolgsleute in dieser kurzen Zeit anrichten, ist riesig. Spätestens jetzt kann jeder sehen, wohin die Nazis wollen.
32, 33 war klar, das ist die kommende Macht ist die NSDAP. Und die hat auch Macht zu verteilen. Posten. Karrierewege zu eröffnen. Da kann man was werden. Also steigt man, die heißen die Märzgefallenen, ne? Da steigt man sozusagen auf die Schnelle noch in die Partei ein. Und das hat ja oft auch geklappt. Die Karriere fand dann wirklich statt. Oder der Aufstieg.
Auch Freienstein scheint erkannt zu haben, wohin die Reise geht. Am 1. März 1932 tritt er im thüringischen Rudolstadt in die Partei ein. Ein ganz früher Märzgefallener also. 11 Monate später wird Hitler Reichskanzler. Direkt nach der Machtübernahme fangen die Nazis damit an, Deutschland im Sinne der Rasseideologie umzubauen und damit auch das Gesundheitswesen. Jüdische und sozialistische Ärzte werden entlassen, Leitungsebenen mit NSDAP-treuem Personal besetzt. Wer nicht rausgeschmissen wird, schaltet sich im vorauseilenden Gehorsam selbst gleich. Eine Vielzahl der deutschen Mediziner tritt nach 33 in die NSDAP ein. In Thüringen sind es fast 80%. Auch sonst ist Thüringen ganz vorne mit dabei. Schon ein halbes Jahr nach Machtübernahme gründet der fleißige Fritz Saukel das Thüringer Landesamt für Rassewesen. Es ist das erste seiner Art. Standort ist natürlich wieder einmal Weimar. Marienstraße 13 bis 15. Heute sitzt hier ein Teil der Bauhaus-Universität. Erst mit dieser Recherche ist mir aufgefallen, es ist auch wieder eines dieser Gebäude, an dem ich fast jeden Tag vorbeikomme. Auf dem Weg ins Büro, in den Park. Auch mein Hausarzt ist direkt gegenüber. Oberstes Ziel des Rasseamtes ist die, Zitat, Befreiung des Lebensstromes unseres Volkes von kranken und fremden Erbanlagen. In Schulungen werden Ärzte, Lehrer und Polizeibeamte in der Erb- und Rassehygiene unterrichtet. In einer Datenbank werden Homosexuelle und vermeintliche Kriminelle erfasst. Auf eigens entwickelten Sippschaftstafeln werden die Verwandtschaftsverhältnisse der Thüringer Bevölkerung dokumentiert. Alles mit dem Ziel, die sogenannten ungesunden Volksteile auszusortieren.
Diese Idee eines möglichst gesunden Volkes wird weitergedacht von den Nazis unter Ausschaltung der, die man von Anfang an für ungesunde Teile des Volkskörpers hält. Die werden marginalisiert und kontrolliert und ja, möglichst ausgeschaltet.
In der Praxis wird die sogenannte Erb- und Rassepflege in Weimar jedoch von einer anderen Institution durchgeführt, dem Gesundheitsamt.
Wenn es hieß, im Mustergau Thüringen Rassepolitik durchzusetzen, da brauchte man die Amtsärzte. Da braucht man überhaupt die Ärzteschaft, ja. Das geht nicht an denen vorbei.
Wir sind im Thüringer Hauptstaatsarchiv.
Ja, das hier ist die Akte dazu, aber ich habe mir die auch schon mal rauskopiert.
Verabredet sind wir mit Steffi von dem Pfange. Für den Verein Lernort Weimar beschäftigt sie sich schon seit vielen Jahren mit dem Weimar der NS-Zeit. Für ein gemeinsames Projekt mit der Uni Jena rekonstruiert sie gerade Schicksale, die von der Erb- und Rassehygiene der Nazis betroffen waren. Regelmäßig tauscht sich Steffi mit Jens und Kirsten aus über den ehemaligen Weimarer Amtsarzt Waldemar Freienstein.
Wir haben hier eine Akte des Gesundheitsamtes. Das ist eine Akte zu einer Frau, deren Namen ich nicht nennen kann, aus Datenschutzgründen, weil ich nicht weiß, wann sie gestorben ist. Also da muss dann entsprechend viel Zeit verstrichen sein.
Die Akte, die Steffi auf dem Tisch ausgebreitet hat, gehört zu einer jungen Frau, die wir im weiteren Verlauf Ida Werner nennen werden. Die Akte ist aus dem Jahr 1937. Seit einem Jahr ist Freienstein damals Amtsarzt in Weimar. Es ist einer seiner frühen Fälle.
Also man hat hier dieses Deckblatt und dann kommt, ich weiß nicht, ob das speziell Freiensteins Methode war, dann kommt so eine Liste, die teilweise eben abgehakt ist. Eine Liste von 19 Punkten und Freienstein hat dann immer abgehakt, was er davon gemacht hat. Und hier sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Haken. Also ja.
Als leitender Amtsarzt ist Freienstein Teil eines bürokratischen Gesundheitssystems. Er sammelt Informationen, schreibt Gutachten, stellt Anträge. In seinen Fallakten dokumentiert er jeden dieser Schritte. Auch deshalb lassen sich einzelne Schicksale heute so genau rekonstruieren. Der vorliegende Fall beginnt damit, dass Ida Werner von ihrem zukünftigen Schwiegervater beim Amt für Rassewesen angezeigt wird. Oder besser gesagt, sie wird denunziert.
Er schreibt, der Unterzeichnete bittet höflich um Auskunft, ob ein Mädel, die mit Knochenmissbildungen in der Art, ähnlich wie in beiliegender Abschrift beschrieben, ein Auszug aus dem Lexikon hatte beigelegt, erbgesund ist und Bedenken gegen einen erbgesunden Nachwuchs bestehen oder bei einem Heiratsaufgebot Schwierigkeiten entstehen.
Das Amt für Rassewesen beauftragt das Weimarer Gesundheitsamt in der Person von Waldemar Freienstein, Idas körperlichen Zustand zu begutachten. Er soll anschließend über das weitere Verfahren entscheiden.
Also der Frau geht's gut, die ist nicht irgendwie auf irgendeine Art und Weise körperlich im Nachteil dadurch, dass sie eben diese Knochenwucherungen hatte. Also sie hat dann X-Beine zum Beispiel gehabt. Die konnten operativ behoben werden. Das waren dann die Operationen im Sophienhaus 1930-31.
Auch das steht in der Akte.
Sie hatte Arme, die irgendwie so ein bisschen gebogen waren.
Freienstein allerdings kommt in seinem Gutachten zu einem anderen Schluss. Er ist der Meinung, dass Ida Werner aufgrund ihrer Knochenwucherungen als minderwertig gelten muss. Seiner Meinung nach muss sie aus dem sogenannten Erbstrom ausgeschlossen werden. So soll in der kruden Vorstellung der Nationalsozialisten der abstrakte Volkskörper gestärkt werden. Freienstein will, dass Ida ihre Gene niemals weitergeben kann. Sie soll keine Kinder bekommen. Beim Erbgesundheitsgericht beantragt er deshalb ihre Zwangssterilisation. Und jetzt kommt der Grund, warum diese Akte so dick ist. Ida will das nämlich nicht so einfach hinnehmen. Sie legt Gutachten anderer Ärzte vor. Sie schreibt an das Thüringer Innenministerium, an das Innenministerium auf Reichsebene, an den Stellvertreter des Führers. Kurz gesagt, sie wehrt sich.
Freienstein hatte hier an dieser Frau wirklich sich die Zähne ausgebissen. Und umso hartnäckiger ist er auch dran geblieben. Das sieht man an den Akten.
Irgendwann wendet Ida Werner sich sogar an den Chirurgen Ferdinand Sauerbruch, einen damals hoch angesehenen Arzt der Berliner Charité, eine Koryphäe. Auch er zieht Freinsteins Diagnose in Zweifel.
Und dann hat sie irgendwann es geschafft, sogar noch sich Göring vorzustellen und ihn dazu zu bringen, dem Erbgesundheitsgericht mitzuteilen, dass er ihn auf die Finger schaut in dieser Angelegenheit. Daraus wurde dann nicht viel, aber die haben dann erstmal wieder so ein Schreiben bekommen. Ne?
Ida ist nicht bereit aufzugeben und sorgt dafür, dass der Prozess sich insgesamt über 2 Jahre hinzieht und Freinsteins Akte dicker und dicker wird. Während des Prozesses lebt Ida weiterhin mit ihrem Verlobten zusammen. Und irgendwann wird Ida dann doch schwanger, gegen den Willen von Freienstein. Das Kind kommt per Kaiserschnitt zur Welt, ist aber gesund. Sie hat ihre Krankheit nicht vererbt. Bei der nächsten Anhörung vor dem Erbgesundheitsgericht hat sie das Kind dabei.
Und das hat Freienstein ihr persönlich übel genommen. Er hat das als Angriff gewertet auf sich und auf den Staat. Also da seine Sätze dazu sind, da muss man schlucken, wenn man das liest. Er schreibt beispielsweise: Ich empfinde ihr Vorgehen als einen verantwortungslosen, hinterlistigen Angriff gegen die Gesetze des nationalsozialistischen Staates. Ich sehe in ihrer gewollten Schwängerung einen Beweis für ihr antisoziales Verhalten, das als bewusstes Verbrechen anzusehen ist. Also die Frau hat ein Kind bekommen und er wollte das nicht. Das ist ein bewusstes Verbrechen für ihn. Und er bittet, ein Strafverfahren gegen sie deswegen einzuleiten. Er nennt es eine kriminelle Sabotage am nationalsozialistischen Ideengut.
Freienstein steigert sich völlig in den Fall hinein und lässt seinem Frauenhass freien Lauf. Er beschreibt Ida als asozial und ihre Mutter, die ihr während dieser Zeit beisteht, als hysterisch. Dass Ida ihr Kind per Kaiserschnitt zur Welt gebracht hat, hält er für einen weiteren Beweis ihrer Minderwertigkeit.
Sein ideologischer Hintergrund, finde ich, kommt relativ deutlich zum Ausdruck, als er schreibt, sie wäre an ihrer Gebärunfähigkeit zugrunde gegangen und von der gütigen Natur ausgemerzt worden, wenn ihr nicht durch rassenschädliche ärztliche Kunst mit dem Messer das Kind aus dem versperrten Leib geschnitten worden wäre. Also er wendet sich quasi gegen sein eigenes Metier der Medizin und sagt, das ist rassenschädlich, das widerspricht eigentlich seinem Ziel der oder dem nationalsozialistischen Ziel der Aufartung der Rasse. Und weil eben die gütige Natur in einer Gesellschaft nicht mehr dafür sorgen kann, dass es eine sogenannte Auslese gibt, also wir haben hier den Sozialdarwinismus natürlich drin, müssen das jetzt eben die Menschen selbst machen. Und die Menschen selbst, das sind dann die Rassehygieniker, die sich auskennen. Also er muss dann die Aufgaben der Natur quasi übernehmen und muss sagen, okay, dieser Mensch darf sich fortpflanzen, dieser Mensch darf es nicht. Dieser Mensch soll sterben und dieser kann leben.
Herrscher über Leben und Tod. Das ist die Aufwertung, die Menschen wie Freinstein im Nationalsozialismus erfahren. Als Amtsarzt überführt er vom Schreibtisch aus die NS-Ideologie in einen kalten, bürokratischen Prozess. Ida Werner ist da kein Einzelfall. In zahlreichen Akten ist Freinsteins ideologischer Eifer dokumentiert. Er ordnet Zwangssterilisationen an, Eheverbote. Er schickt unbequeme Jugendliche in Besserungsanstalten, wo sie nackt in dunkle Räume eingesperrt werden. Prostituierte will er in Irrenanstalten einweisen lassen. Mit viel Hingabe, Arbeitswut und bürokratischer Genauigkeit widmet sich Freinstein seiner Aufgabe, dringt in die intimsten Bereiche der Weimarer Bevölkerung vor und sortiert in wertes und unwertes Leben. Per Unterschrift entscheidet er darüber, wer dazugehört und wer aus der Volksgemeinschaft ausgeschlossen werden muss. Und Freinstein ist nicht der Einzige. Er ist Teil eines rasseideologisch aufgeladenen Gesundheitswesens.
Es gab mehrere Institutionen, Gebäude, Personen in direkter Nachbarschaft, das Krankenhaus, das Gesundheitsamt, die Tuberkulosefürsorgestelle, das Wohlfahrtsamt, das Jugendamt, dieses Landesamt für Rassewesen in der Marienstraße hier in Weimar, das Ärztehaus, Ärzte generell, Fürsorgerinnen, Schwestern, die bei der Säuglingspflege mit aktiv waren. Das legt sich über das Alltagsleben und war eben Teil des Mikroklimas, dass es normal war, dass es unwertes Leben gibt zum Beispiel. Dass Menschen, die behindert sind, die krank sind, nicht Teil dieser Gesellschaft sein können, dieser Volksgemeinschaft damals.
Es ist eine willkürliche Gewaltherrschaft, der jeder zum Opfer fallen kann, der nicht in das nationalsozialistische Idealbild passt. Selbst schlechte Schulnoten können zur Gefahr werden. Menschen, die als minderwertig gelten, müssen sich vor Gericht rechtfertigen, demütigende Intelligenztests machen, sich öffentlich als schwachsinnig bezeichnen lassen. Schätzungen sagen, dass während der NS-Herrschaft bis zu 400.000 Menschen zwangssterilisiert wurden. Man muss diese Zahl nur einmal kurz wirken lassen, um zu verstehen, dass sehr viele Familien in Deutschland in irgendeiner Form vom System der Erb- und Rassehygiene betroffen sind. Viele konnten jedoch nie darüber sprechen.
Die Betroffenen haben geschwiegen aus Scham. Also das Schweigen war damals schon groß und das Schweigen nahm eben danach auch nicht ab. Also zum einen ist es ja eine sehr persönliche Geschichte, also das betrifft den eigenen Körper. Man macht sich verletzlich, wenn man das zur Sprache bringt. Also das Tabu von Krankheit, von Behinderung, von Schwachsein, von Verletzlichsein, von Angewiesensein auf andere und die Verbindung, welchen Wert haben Menschen? Also dass man Menschen keinen Wert einfach so, also Menschen haben eine Würde, aber sie haben keinen Wert, den man irgendwie messen kann. Aber das ist in den Köpfen halt auch noch drin. Ja? Manche sind mehr wert als andere, abhängig von ihren Leistungen, von ihrer Leistungsfähigkeit zum Beispiel.
Ida Werner, die Frau aus Weimar, hat letztendlich keine Chance gegen das Netzwerk der Täterinnen und Täter. Sie verliert ihren Kampf gegen den Weimarer Amtsarzt Waldemar Freinstein.
Also er und quasi die Thüringer Clique der Täter, das ist ja auch ein Netzwerk, die Leute kennen sich, die beim Erbgesundheitsgericht sitzen. Und sie schaffen es dann am Ende auch tatsächlich, dass sie 2 Jahre, nachdem der Antrag gestellt wurde, zwangssterilisiert wurde.
Im Laufe der NS-Herrschaft radikalisiert sich das System der Erb- und Rassehygiene immer weiter, auch in Weimar. 1938 plädiert der Thüringer Gauleiter Fritz Saukel in einer Rede für die Ausmerzung aller, die, Zitat, heute noch als Summe unsagbaren Leides in Krüppelheimen oder Irrenhäusern und als Ausgeburt menschlicher Zügellosigkeit der Vergangenheit ein jämmerliches Leben fristen. Spätestens ein Jahr danach, mit Beginn des Krieges, ist aus dem System der Rassehygiene ein staatlich verordnetes Mordprogramm geworden. Menschen, die als lebensunwert gelten, werden in Gaskammern erstickt, durch Überdosierung, Nahrungsentzug oder Nichtbehandlung getötet. Heilanstalten werden zu Tötungsanstalten. Ballastexistenzen ist der euphemistische Begriff, den die Nazis für die Betroffenen verwenden. Es trifft Menschen mit Behinderung, darunter auch viele Kinder, Homosexuelle, Psychiatrieinsassinnen, Heimkinder. Auch Freinstein und sein Weimarer Netzwerk sind an den Morden beteiligt. Insbesondere ein Name taucht hier wieder auf: Gerhard Kloß. Das ist der Mann, der 1949 persönlich vor Gericht erscheint, um Freinsteins Unschuld zu bezeugen. In Stadtroda, wenige Kilometer südöstlich von Jena, leitet er während der NS-Zeit eine Heilanstalt. Im Herbst 1942 lässt Kloß eine sogenannte Kinderfachabteilung einrichten. Bis Kriegsende werden dort mindestens 133 Kinder getötet, darunter mindestens zwei dokumentierte Fälle aus Weimar, dem Zuständigkeitsbereich Freinsteins. Ein Junge namens Peter und das Mädchen Marlene. Auch diese Informationen leitet Steffi von dem Fange nach Kiel weiter zu Freinsteins Enkelin Kirsten und ihrem Lebensgefährten Jens.
Als wir das Schicksal des kleinen Mädchens, die nicht älter als zwei wurde, mitgekriegt hatten, die eigentlich überhaupt keine Chance hatte, sie kam auch nach Stadtroda angeblich nur zur Beobachtung, und da die medizinischen Unterlagen noch vorhanden sind, kann man also sehr genau nachvollziehen, dass das Kind in Stadtroda ermordet worden ist. Zu keinem Zeitpunkt hatte sie eine lebensbedrohliche Erkrankung, sondern sie hatte eine Behinderung. Und wenn man dann aber nicht sagen kann, ja, das ist ja ganz weit weg von uns, ne? Das haben die Nazis gemacht irgendwie. Wenn denn der eigene Großvater, was Kirsten angeht, mit seiner Unterschrift da drunter steht, an der Ermordung, an der Tötung eines kleinen Mädchens beteiligt gewesen zu sein, dann hat ihr das schon ganz schön was ausgemacht. Das Ganze steigerte sich noch, als sich dann herausstellte, dass Marlene kein Einzelfall blieb. Erst kam dann noch ein kleiner Junge namens Peter dazu. Da haben wir auch noch gedacht, okay, das bewegt sich in so einem kleinen Rahmen, das ist eine übersichtliche Zahl. Dann wurden es immer mehr, dann wurde die Dimension immer größer, was auch die Ermordung von erwachsenen Behinderten angeht. Und irgendwann hatten wir dann diese Belastung, wir haben so richtig, richtig Dreck am Stecken in der Familie Freinstein. Also das ist kein Thema, wo man gerne mit hausieren geht, sage ich mal. Ja, mein Opa war Täter. Mein Opa war Haupttäter. Also kein kleines Licht, sondern tatsächlich maßgeblich verantwortlich für das, was in und um Weimar herum passiert ist.
Der NS-Staat braucht Menschen wie Freinstein, um zu funktionieren. Es gibt zahlreiche solcher Biografien, auch wenn viele nicht so gut dokumentiert sind wie die des Weimarer Amtsarztes. Es sind Menschen, die sich als Teil der auserwählten Volksgemeinschaft sehen und sich bereitwillig am rassistischen System der Ausgrenzung beteiligen. Als Blockwarte, als Führerinnen in der Hitlerjugend, als Teil der geheimen Staatspolizei. Aber auch in Zusammenhängen, die man vielleicht als Alltag beschreiben kann. Das System braucht Menschen wie Ida Werners Schwiegervater, die andere bei den Behörden denunzieren. Es braucht Lehrer in den Schulen und Beamtinnen in der Stadtverwaltung. Es sind ganz normale Bürgerinnen und Bürger, die sich an Pogromen gegen jüdische Geschäfte beteiligen, die arisierte Wohnungen beziehen oder Zwangsarbeiterinnen in ihren Haushalten beschäftigen. In Weimar lässt sich die Perfidität dieses Systems vielleicht besonders gut nachvollziehen, weil die Orte der Ausgrenzung oft in unmittelbarer Nähe zu den Orten der Volksgemeinschaft liegen. Nur wenige hundert Meter sind es vom ehemaligen Gesundheitsamt zum monumentalen Gauforum. Und das Gestapo-Gefängnis ist auch gleich nebenan. Die Topografie der NS-Herrschaft lässt sich hier ganz bequem erlaufen. Alles ist immer nur einen kurzen Fußmarsch entfernt. Das gilt auch für den Ort, den wir als nächstes besuchen wollen. Ebenfalls ein Ort der Ausgrenzung, an dem während des Krieges Hunderte von Zwangsarbeitern und Zwangsarbeiterinnen aus ganz Europa untergebracht waren.
Na?
Mein Kollege Max ist im Weimarer Norden unterwegs. Obwohl es sich weit draußen anfühlt, sind es von hier nur wenige Gehminuten bis zum Weimarer Bahnhof. Hier steht ein riesiges, verklinkertes Fabrikgebäude. Die größte Immobilie Weimars soll das sein.
Hier hat man schon echt das Gefühl, man ist schon draußen aus Weimar.
Was sagst du?
Hier hat man das Gefühl, man ist schon draußen aus Weimar.
Man ist hier also wirklich draußen aus Weimar. Das ja. ist man wirklich. Also geografisch schon, aber auch allein von den Blickachsen. Ne? Wir haben hier hinten diese wunderschönen Weinberge. Na, in die Richtung können wir bis nach Sachsen-Anhalt gucken.
Jeremias Urban hat genau wie wir an der Bauhaus-Uni in Weimar studiert. Wir kennen uns vom Sehen. Er verwaltet die leerstehende Halle für eine westdeutsche Firma. Heute will er Max eine kleine Führung geben.
Also die Baracken, die waren hier, direkt nebenan.
Genau, die Baracken waren hier. Wir können ja kurz ein paar Meter noch in die Richtung laufen, bevor wir das Objekt betreten.
Vor 80 Jahren, zu Saukels Zeiten, sah es hier komplett anders aus. Das hat uns Jeremias auf alten Fotos gezeigt. Aufgenommen von den Alliierten kurz nach der Befreiung Weimars. Damals erstreckte sich hier, südlich der Halle, eine kleine Stadt, errichtet aus einfachen Holzbaracken. Dazwischen unbefestigte, verschlammte Wege. Auf den Bildern sind auch einige Bombenkrater zu sehen. In dieser improvisierten Stadt lebten damals tausende Menschen aus ganz Europa, verschleppt aus ihrer Heimat, um in der Fabrikhalle zu arbeiten. Auch zwei Außenlager des KZ Buchenwald waren Teil dieser kleinen Stadt. Abgeschottet hinter Stacheldraht lebten dort Häftlinge unter schlimmsten Bedingungen. Dieses Areal war Teil des menschenverachtenden Systems der Zwangsarbeit, dem während der NS-Zeit Millionen von Menschen zum Opfer fielen. Heute erinnert hier nichts mehr an diese Geschichte. Jeremias will sich dafür einsetzen, dass vor der Halle zumindest eine Tafel angebracht wird.
Ja, wollen wir mal reingucken?
Ja.
Nach dir, ich schließe hinter dir zu.
Wir bleiben zunächst noch vor den Toren der Fabrikhalle stehen, denn die Folge 2 dieses Podcasts ist hier zu Ende. In der nächsten Folge erfahrt ihr, was genau das für eine Fabrikhalle für uns ist. Und ihr lernt jemanden kennen, den seine ganz persönliche Geschichte seit Jahrzehnten immer wieder zurück zu dieser Halle führt. Das war Weimar, NS-Musterstadt. Teil 2, einfach nur ein guter Arzt. Podcast des Museums Zwangsarbeit im Nationalsozialismus. Mit Kirsten Freienstein, Jens Nielsen, Justus H. Ulbricht, Jeremias Urban und Steffi von dem Fange. Geschrieben wurde dieser Podcast von Maximilian Netter und mir, Raphael Jouvet. Und wir haben auch Regie geführt. Schnitt von Raphael Jouvet und Mario Weise. Aufnahmen, Sounddesign, Musik und Mischung hat Mario Weise gemacht. Die Redaktion hatten Dorothee Schlüter und Daniel Logemann vom Museum Zwangsarbeit im Nationalsozialismus. Produktion Funkhaus Ost für die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora 2024. Wenn ihr mehr über das Museum Zwangsarbeit im Nationalsozialismus erfahren wollt, schaut doch mal bei Instagram vorbei oder besucht die Webseite unter museum-zwangsarbeit.de.